Ich habe heute Morgen ein Thema mitgebracht und ich lasse mir da gerne den Vorwurf gefallen, dass ich oft ähnliche Dinge anspreche. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns damit manchmal wiederholt auseinandersetzen. Ich möchte als Einstieg, es steht jetzt nicht auf meinem Zettel, wer sich den mitgenommen hat, vielleicht liegen da noch ein paar, wenn jemand noch Interesse hat, ich kann die auch nachkopieren. Ich möchte einen Abschnitt lesen, den hatten wir hier auch schon mal zusammen als Predigttext. Ich möchte ihn nochmal als Einstieg lesen, Epheser 4, ab Vers 11. Und Epheser 4, ab 11 bis 16. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wisst ihr, das ist ja oft so ein Text, wenn man da drankommt in der stillen Zeit, dann, naja, den kennen wir schon, da lese ich dann drüber. Super Text, aber ja, ist ja bekannt. Wir haben hier diese fünf Ämter, so hat Luther das mal genannt. Propheten und Apostel haben wir heute nicht mehr, durch die hat Gott uns das Wort Gottes gegeben. Jetzt brauchen wir sie nicht mehr, jetzt haben wir das Wort. Wir haben ja die anderen hier und die haben ja eine Aufgabe. Also die Heiligen sollen jetzt zugerüstet werden zum Dienst. Sie sollen jetzt reif werden im Glauben, sie sollen zur Einheit des Glaubens kommen. Und so weiter, zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes, dass sie nicht Unmündige sind, dass sie stehen und nicht immer neue Meinungen vertreten oder diesmal anders sehen, weil der Prediger, der Nächste, auch spannend gepredigt hat, der hat eine andere Sicht, dann laufe ich jetzt dem hinterher. Sondern er sagt, es passiert etwas und er gebraucht hier dieses Wort Handreichung. Damit der Leib, also die Gemeinde gebaut wird, und er meint ja gar nicht zahlenmäßig, dass sie gebaut wird, sondern dass etwas passiert, dass die einzelnen Glieder in der Gemeinde, es geht auch nicht mal um Listenmitglieder, es geht einfach die Gläubigen, die sich an einem Ort treffen, ob wir uns hier am Sonntag treffen, ob wir uns am Mittwoch treffen, ob wir uns im Hauskreis treffen, ob wir uns sonst wie treffen. Wenn Gläubige sich treffen, dann tun sie einander diese Handreichung. Und ich möchte mit uns etwas, einen Text angucken, wo Paulus uns diese Handreichung beschreibt. Wie geht das eigentlich? Denn es geht nur durch die Handreichung. Und das ist der Text aus Philipper 2, 1 bis 8. Was soll unser Text heute sein? Philipper 2, 1 bis 8. Und das ist ja auch so ein bekannter Text. Aber der hat's echt in sich. Und da steht, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Wir wollen hier im Text heute sehen, wie geht das eigentlich, dieses Miteinander in der Gemeinde? Und das Miteinander ist ja nicht, hat ja keinen Selbstzweck. Oder nur, dass ich mich hier wohlfühle und ich mich ein bisschen begrüßt fühle und ich nett ankommen kann hier am Sonntagmorgen und ein bisschen ausspannen kann. Es geht ja um diese Auferbauung. Wie kommen wir weiter? Und worin sollen wir weiterkommen? Was sollen wir denn jetzt machen? Und das Erste, was der Paulus hier sagt, ist, gibt es bei euch Ermahnung in Christus? Und Ermahnung heißt hier an dieser Stelle nicht, dass ich dem anderen mal sage, was er gerade wieder falsch gemacht hat. Ich wüsste, dass es gibt ja zwei Worte in der Bibel für das, dass die oft mit ermahnen übersetzt werden. Und das Wort, das hier steht, das Parakalesis, heißt einfach, dass ich jemanden ganz freundlich bitte oder aufrufe. Natürlich mit der Ernsthaftigkeit, die das Evangelium ja hat. Aber es ist etwas Freundliches, etwas, das Mut geben soll. Da gibt es dieses andere Wort, das heißt dann eher sowas wie ins Gewissen reden, wo ich jemanden vielleicht streng zurechtweisen muss. Aber das ist nicht das, worum Paulus sich hier dreht, was Normales sein soll in der Gemeinde, sondern dass ich dem anderen um etwas bitte. Und lass uns da mal aufschlagen, 1. Thessalonicher 5. Und da sehen wir, dass das auch ein bisschen auseinandergehalten wird. Wer wird ermahnt und wem wird ins Gewissen geredet? 1. Thessalonicher 5, ab Vers 11. Und da steht, 1. Thessalonicher 5, ab Vers 11. Darum ermahnt einander, da steht unser Wort, und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Also zumindest die Thessalonicher, die haben das gemacht. Da setzt er das zusammen, das Ermahnen, dass jemand aufgebaut wird. Nicht, dass er niedergemacht wird. Und dann sagt er, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, oder vielleicht auch erst überhaupt erkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Da steht für zurechtweisen jetzt das andere Wort. Es gibt noch bestimmte Leute in der Gemeinde, die haben hier eine besondere Weisung vom Herrn, das zu tun. Und die soll man anerkennen oder auch überhaupt erstmal erkennen, wer die sind. Und dann sagt er in Vers 13, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, sind wir ehrlich, die mögen wir nicht. Also die, die uns liebevoll auf die Seite nehmen und sagen, so können wir das nicht machen, das geht nicht in der Gemeinde Jesu. Die mögen wir nicht. Oder wenn sie es in der Predigt tun, ist sowieso noch schlimmer. Also achtet sie umso mehr in Liebe, um ihres Werkes willen, lebt im Frieden miteinander. Und dann sagt er, wir ermahnen euch, da kommt wieder unser Wort, wir bitten euch, Brüder, verwarnt die Unordentlichen. Also was ist unordentlich? Unordentlich ist, wenn jemand keine Lust hat zu arbeiten, und sich dann plötzlich entscheidet, er möchte jetzt vollzeitlichen Dienst da machen in der Gemeinde und sich bezahlen lassen dafür. Das wäre unordentliches Wandeln. Das geht nicht. Tröstet die Kleinmütigen, also die mutlos sind, die tröstet man, die faltet man nicht zusammen. Wisst ihr, wer oft mutlos ist? Das sind Leute, die eine Gruppe leiten. Die sind oft mutlos. Und denen sagt man nicht immer, was sie falsch machen. Die baut man auf, die tröstet man. Nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Also die Schwachen, auf die muss man aufpassen. Die muss man nicht der Gefahr ausliefern, dass sie irgendwo in Gewissensnöte kommen. Sondern die trägt man. Da geht man drauf ein. Und dann sagt er, seid langmütig gegen jedermann. Ja, das langmütig sein. Dieses lange, lange aushalten und warten können, bis jemand weiterkommt im Glauben und nicht gleich immer sagen, so, jetzt habe ich aber ein halbes Jahr gewartet, jetzt reicht's aber langsam mal. Jetzt muss er doch endlich mal einsehen, dass ich recht habe und dass er sich ändern muss. Man erzählt sich von diesen beiden großen Brüdern der englischen Brüderbewegung, John Nelson Darby und Robert Cleaver Chapman. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Aber auf Chapman sollte man kennen. Also wenn ihr mal ein Buch kriegt oder eine Biografie, dann lest das mal. Da kommt der David zu ihm und das war schon ein knallharter Typ. Der kommt zu ihm und sagt so, wir haben jetzt da in der Gemeinde, den haben wir jetzt ein paar Monate gegeben, weil er in Sünde lebt. Wenn er nicht umkehrt, dann schließen wir den aus. Das reicht jetzt. Also die Monate hat er jetzt bekommen. Und Chapman lächelt ihn liebevoll an und sagt, naja, ich hätte ihm 2 Jahre gegeben. Manchmal muss man einfach warten und sehen wir doch mal in unser Leben, wie lange hält Gott mit uns aus? Wie lange hat Gott mit dir Geduld, dass du bestimmte Sünden ablegst? Oder so eklige Eigenarten, wo man die Geschwister mit ärgert. Wie lange brauchen wir dafür? 2 Monate? Manchmal brauchen wir 20 Jahre. Und dann brauchen wir auch diese Geduld miteinander in dem Umgehen. Wisst ihr, ich kann nicht den anderen ermahnen gehen, ermutigen gehen, aber das in völliger Ungeduld tun, vollkommen ohne Langmut. Das geht nicht. Ich muss diese Haltung einnehmen, dass ich es aushalte, dass ich vielleicht 2 Jahre lang alle 2 Monate vorbeigehen muss. Und dann müssen wir so lange beten. Ich kann nicht zu jemandem ermahnen gehen, bevor ich im Gebet zur Ruhe gekommen bin. Es ist dann keine Ermahnung in Christus. Wisst ihr, er sagt ja hier, Ermahnung muss in Christus geschehen. Nicht, weil ich denke, dass das gut ist. Und wie das gemacht werden muss. Sondern in Christus heißt, das kennen wir, das haben wir auch schon manchmal besprochen. Römer 6. Wir sind bei unserer Bekehrung vom Heiligen Geist genommen worden, bei unserer Wiedergeburt in Christus, der am Kreuz gestorben ist, hineinversetzt, dass wir mitgestorben sind. Auch für unsere Seelenregungen, für den Ärger, für den Unmut und für diese ganzen Dinge, für unsere Ungeduld. Und dann hat er uns mit ihm auferweckt, dass wir jetzt in einem neuen Leben, in einem neuen Wesen wandeln. An einer Stelle sagt Paulus, wir sollen Christus jetzt anziehen. Da gehört zum Beispiel die Langmut dazu. Das heißt, durch seine Auferstehungskraft, durch die Kraft, durch den Heiligen Geist, durch den Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Also der Heilige Geist ist keine Kraft, das ist eine Person, aber in ihm ist diese Kraft, die in uns, so wie er die Auferstehung von den Toten bei Jesus Christus gewirkt hat, will er bei uns bewirken, dass wir nicht immer ärgern die anderen und ärgerlich sind, sondern dass wir Sieg drüber haben. Das will er ausschalten. Aber du und ich, wir müssen diese Haltung eingehen, dass wir mit Christus gestorben, mitgestorben sind und jetzt in einem neuen Leben für Gott leben. Wenn wir die Haltung nicht einnehmen, wird Gott nichts bewirken bei uns. Dann streiten wir uns nächstes Mal wieder. Aber was ermahnt man denn? Ich hab noch eine Bibelarbeit mit, wenn jemand Interesse hat. Da geht es nur um das biblische Ermahnen. Da habe ich mal eine ganz lange Liste gemacht, was ermahnt wird, also in diesem Sinne, in diesem liebevollen Zureden, was da alles ist. Ich möchte ein paar Beispiele sagen. Wir haben ja mal über Hebräer 10 gesprochen, dass man sich sein eigenes Herz zum Herrn Jesus erhebt, dass man seine stille Zeit pflegt, sein eigenes Versammeln zum Herrn Jesus. Wisst ihr, wir können mal zu jemandem gehen, wo wir näher Kontakt haben in der Gemeinde und fragen, du, wie ist das mit deiner stillen Zeit? Pflegst du die noch? Ist sie noch lebendig? Ist dein Bibellesen noch lebendig? Lebt das Wort noch, wenn du es liest? Bewirkt es was bei dir im Herzen? Wie ist dein Gebetsleben? Betest du noch um die Leute, mit denen du in der Gemeinde zu tun hast oder um deine Lieben zu Hause? Betest du für dich selber, dass du weiterkommst? Dass du gewisse Probleme bewältigen kannst, die du im Leben hast? Vielleicht im Alltag, im Beruf oder finanziell oder auch geistlich? Ist da noch Gebetsleben? Wisst ihr, es gab mal, erzählt sich von einem Volk, das irgendwo im Dschungel lebte, im Busch, und dann kamen Missionare hin, kam Erweckung, die haben sich bekehrt und dann haben die ihre Plätzchen um das Dorf rum im Dschungel gesucht, wo sie ihre stille Zeit halten, wo sie zum Beten hingehen. Und dann nach einer gewissen Zeit fing es an, dass so langsam diese Pfade, die so jeden Tag ausgetrampelt wurden, da wuchs auf einmal Gras drüber. Und dann ging der eine zum anderen und sagte, hey du, da, auf deinem Weg ist Gras drüber gewachsen. Gehst du nicht mehr deinen Weg zum Beten? Gehst du nicht mehr deinen Weg zum Gnadenthron, wo wir Hilfe von unserem hohen Priester Jesus Christus bekommen, in allen Lagen zur richtigen Zeit? Ist unser Vertrauen so klein geworden, dass wir nicht mehr uns ihm anvertrauen, ihm die Anliegen sagen? Oder 1. Korinther 1, Vers 10. Da sagt Paulus zu dieser völlig chaotischen Gemeinde und Korinther eines der ersten Dinge, die er ihnen sagt. Da steht wieder unser Wort, dieses Parakaleo heißt er, dieses Para heißt er daneben, jemanden auf die Seite rufen und sagen, guck doch mal hier, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus. Diese Ermahnung in Christus, die hat eine ganz andere Dimension, als wenn ich ihm nur meine Lebenserfahrung weitergebe oder so ein bisschen Lebenscoach werde oder sowas. Das hat hier eine ganz andere Dimension. Und was ermahnt er? Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Keine Gruppe, die gegen die andere feuert. Aber wir haben die viel bessere Erkenntnis, oder? Diese andere Gruppe, die will das ja nicht immer noch nicht einsehen in der Gemeinde. Das soll nicht sein in der Gemeinde. Da ermahnt er sie. So sein Bruder oder der Schwester hängen und sagen, komm, wir sind eine Gruppe in der Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, nicht zwei Gruppen. Die einen sehen das so und die anderen anders. Wir kämpfen hier Schulter an Schulter. Ja, ich weiß, der Kampf ist heute nicht populär. Darüber reden wir nicht so gerne. Aber der Kampf geht ja auch weniger gegen die anderen Geschwister. Wir sollen ja miteinander kämpfen, Schulter an Schulter. Gemeinsam vor Gott stehen und von ihm erwarten, was wir tun sollen und was nicht als Gemeinde. Darum geht's. Und an einer Stelle sagt der Hebräerbriefschreiber, dass er die Hebräer ermahnt, nicht aus der Schule Gottes zu laufen. Wenn man langmütig wird, es gibt dann noch so ein anderes Wort in der Bibel, dann heißt es oft Geduld. Und manche Bibeln übersetzen das manchmal auch mit dem standhaften Ausharren. Das Wort heißt eigentlich, dass ich irgendwo drunter bleibe, dass ich aushalte, dass es eng wird, dass es schwer wird, dass es Druck gibt, dass es Stress gibt, dass Nöte da sind und die muss ich aushalten. Das ist keine Frucht des Geistes. Ihr wisst, Geduld ist nicht Frucht des Geistes, Langmut ist Frucht des Geistes. Geduld ist eine Haltung, die ich einnehmen muss, dass der Heilige Geist in mir diese Langmut, die vollkommen übernatürlich ist, wirkt. Und dann muss ich mich anschicken und sagen, ich bleib jetzt drunter. Und da können wir zu unserem Bruder, zu unserer Schwester gehen, wenn wir wissen, die sind in Not. Und so, komm, bleib drunter. Der Herr trägt dich durch. Der gibt dir die Kraft, das auszuhalten. Vielleicht löst er sogar auch sein Problem. Weiß ich nicht. Aber er hilft dir, drunter zu bleiben. Lauf ihm nicht weg. Und dann ganz wichtig, Titus 2. Das ist wieder so ein Abschnitt, aber ich möchte ihn unbedingt lesen, weil es vielleicht ganz sicher das Wichtigste ist, wozu wir ermahnen sollen oder sollten. In Titus 2 ab 11, da steht Folgendes. Titus 2 ab 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung des Herrn, der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen, da steht wieder unser Wort, und zurechtweisen. Niemand soll dich gering schätzen. Das ist das Wichtigste, wozu wir ermahnen, ist beim Herrn Jesus bleiben, beim Zentrum bleiben, warten, dass er kommt. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Da haben die Kommunisten in der Sowjetunion, die wollten einen Gläubigen, der eine hohe Stellung hatte und gebildet war und studiert war, den wollten die so richtig demütigen. Dann haben sie ihn dazu verdonnert, die Straße zu kehren, aber sie haben ihm keinen richtigen Besen in die Hand gedrückt, sondern nur den Besenstiel. Man durfte mit einem Besenstiel die Straße kehren. Und dann haben die Gläubigen, die anderen, versucht, ihm natürlich beizustehen, ihm irgendwo heimlich zu helfen, dass er das hinkriegt, dass er da durchkommt. Und irgendwann sitzt so ein ganz gebildeter Bruder neben ihm, theologisch hochgebildet, sitzt mit ihm auf einer Bank. Und dann sagt dieser gedemütigte Bruder zu ihm, meinst du, er kommt bald? Und dieser hochgebildete theologische Mann sagt später, Das hat mich im Herzen getroffen. Ich hätte ihm genau erklären können, was eschatologisch alles passiert in der Zukunft, wie das abläuft. Ich hätte ihm genau meine Position erklären können, wann die Entrückung passiert. Aber im Gegensatz zu mir hat er gewartet, dass der Herr Jesus kommt. Wisst ihr, wir können uns alles vor die Köpfe werfen, aber wer sagt noch, bleib beim Herrn Jesus, warte auf ihn, tue gute Werke. Das wäre mal eine Ermahnung. Und die soll in der Gemeinde sein. Und ohne die läuft es nicht. Das ist das Erste, womit Paulus in unserem Text hier anfängt. Das ist, was wir machen sollen. Und das Nächste, jetzt steigert er das noch. Er sagt, Zuspruch der Liebe. Das ist noch eine ganz andere Liga von dem, was wir gerade besprochen haben. Wisst ihr, dieses Wort Zuspruch, das kommt an genau zwei Bibelverse in der Bibel nochmal vor. Die sind beide in Johannes 11. Und Johannes 11 ist die Auferweckung des Lazarus. Da kommt das Volk und da wird es mit Trösten meistens übersetzt. Dann sagt Johannes, berichtet uns, das Volk, also die Juden, kamen zu Martha und Maria, um sie zu trösten. Da steht dann dieses Wort für Zuspruch. Und in der zweiten Stelle steht, wisst ihr, die Martha, das ist immer die Hemdsärmelige gewesen, die imponiert uns ja meistens, weil sie so fleißig war. Und die läuft ja irgendwann dem Herrn Jesus entgegen und Maria hat die Ruhe, im Haus sitzen zu bleiben. Die hat diese Ruhe. Die ist nicht gleich aufgescheucht. Und als sie losgeht zum Herrn Jesus, dann sagt uns die Bibel, da gehen die Juden mit, die gekommen sind, um sie zu trösten. Mit ihr laufen sie mit. Sie denken, sie geht zum Grab weinen oder sowas. Aber mit ihr laufen die mit. Ich bin beim Zuspruch der Liebe braucht Gott zwei Menschen in der Gemeinde, die die richtige Haltung haben, nämlich die Haltung der Maria, die zu Füßen Jesu sitzen. Es ist so wichtig, wie mein persönlicher Wandel aussieht. Wenn wir das haben wollen, was hier steht, und das sollen wir haben, Gott will, dass wir das haben. Und dann muss ich diese Maria-Haltung einnehmen, zu Füßen Jesu zu sitzen, vor ihm und in ihm zu ruhen. Für heute in der Welt ist eine Sache ganz toll, jedenfalls in bestimmten Richtungen, sagt man, so wichtig, dass ein Mensch in sich ruhen kann. Das kann der sowieso nicht. Der hat so viel Sünde und Unruhe in sich, das geht gar nicht. Aber in ihm können wir ruhen. Und wenn wir diese Haltung vor ihm einnehmen, zu Füßen sitzen, das ist eine Demutshaltung, da kommen wir gleich noch drauf. Wenn wir diese Haltung einnehmen und jemand anders hat die auch und einer von uns kommt in Not, dann kann Gott den einen zum anderen schicken und der kann ihm was sagen, das viel mehr durchschlägt als eine Ermahnung, das ihn richtig wieder hochholt, das ihn bis ins innerste Herz treffen kann. Das wäre Zuspruch der Liebe. Und dann sagst du vielleicht, naja, also so lieben, ihr wisst ja, wir sollen die gleiche Liebe haben, haben wir gelesen, da kommen wir später noch drauf. Jesus sagt nicht zu uns, ihr sollt den Nächsten lieben wie sich selbst. Das hat er zu Israel im Gesetz gesagt. Als er das wiederholt, sagt er das dem gesetzestreuen Juden. Zu uns sagt er was ganz anderes. Zu uns sagt er, ihr sollt euch untereinander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Und niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Leben hingeben heißt ja nur am Ende, dass man stirbt für die Freunde. Davor heißt es, du musst die Zeit hingeben. Du musst dich aufopfern. Das ist die Liebe, die wir haben sollen. Sagst du, boah, so lieben kann ich aber die Leute da in der Gemeinde nicht. Faule Ausrede. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Da steht nicht nur so, er hat uns ein kleines Maß da reingetropft. Da steht, sie ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn wir darin leben, im Heiligen Geist, wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen, diese richtige Haltung einnehmen, zu Füßen Jesu sitzen, in Christus sein, dann wirkt diese Liebe, die kannst du gar nicht mehr zurückhalten. Nicht mal bei den Geschwistern, die dich am meisten ärgern. Und dann kann das geschehen. Und dann sagt er hier was ganz Besonderes. Er sagt, Gemeinschaft des Geistes. Wisst ihr, ich komme oft hier vom Schulzentrum Großfeld, da ist es ein kleiner Bahnhof zu Fuß, ich habe ja dieses Semesterticket, da kann ich ja sozusagen umsonst fahren. Hab das ja bezahlt, jetzt kann ich in NRW so viel rumfahren, wie ich will mit dem öffentlichen Nahverkehr und dann steige ich da hinten oft aus in der Woche und laufe dann den Weg hier hin, 20 Minuten oder so. Da vorne ist so eine Schafweide, kennt ihr die? Wir sind so schön eingezäunt. Also ich habe keine Ahnung von Ökologie und ob das sinnvoll ist heute für die Schafe. Aber wisst ihr was geistlich? Da ist ein Schaf ohne Hirten, da haben sie einen schönen Zaun rumgebaut. Und so läuft Gemeinde heute oft. Den gibt man einen Rahmen, in dem könnt ihr bewegen. Und dann macht ihr dieses Projekt, dann habt ihr diese Gemeinschaft noch. Dann trefft ihr euch da noch, dann organisieren wir hier noch was. Da machen wir jenes noch was. Und wo ist der Hirte, der die Schafe führt? Hat er uns den Auftrag gegeben, zig Treffen zu machen in der Gemeinde? Wisst ihr, so bin ich aufgewachsen. Fast jeden Abend Veranstaltungen und am Sonntag noch zwei Gottesdienste. Ah, Jugendstunde hatten wir auch noch am Sonntagabend. So, nach zwei Gottesdiensten. Du bist den ganzen Tag drin. Das heißt eigentlich super, sind die Jugendlichen und die Teenager auch noch so gut aufgehoben da. Aber wisst ihr, da kommt keine Gemeinschaft des Geistes zustande. Die kannst du nicht organisieren. Das geht nicht. Und das ist auch eine Stelle, die hatten wir ja auch schon. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, macht das zu Hause. Steht da auf dem Zettel. Das Zentrum, was Johannes weitergibt und die anderen Apostel, ist das Evangelium. Und die sagen, im Rahmen dieses Evangeliums haben sie Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und ihr wisst, wer dazugehört, das ist der Heilige Geist. Das kennen wir. Und das nächste sagt, euer Wandel ist entscheidend. Ist er ehrlich vor Gott? Ist er im Licht? Befindet sich euer ganzes Leben auch? Dann wisst ihr, wenn wir uns prüfen können, was wir geistlich taugen, was wir tun, wenn uns keiner sieht, wenn wir allein zu Hause sind, zum Beispiel. Da wissen wir dann, was wir geistlich wirklich taugen. Er sagt, euer ganzer Wandel im Licht. Und da passiert was, das kennt ihr. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Da werden wir automatisch durch das Blut von allem gereinigt. Ihr wisst, Vers 9, wenn uns Sünde bewusst wird, dann sollen wir ihm sie bekennen, weil die Reinigung sonst aussetzt. Und wenn wir Sünde nicht aufräumen, dann geschieht keine Gemeinschaft. Wenn wir unsere Lauheiten nicht aufräumen, dann geschieht keine Gemeinschaft. Da können wir die besten Planungen hier machen, die besten Projekte und die besten Stunden einführen und sonst was. Da passiert nichts mehr geistlich. Da kannst du schöne Gottesdienstprogramme machen, das hilft nichts mehr. Das erreicht keinen mehr, auch nicht uns und auch nicht Ungläubige. Sondern erst wenn diese Gemeinschaft im Geist passiert, wenn sich mindestens zwei treffen im Namen Jesu, die ein gereinigtes Herz haben und ehrlich vor ihm stehen, geschieht Gemeinschaft, das kannst du gar nicht mehr verhindern. Da fangen die an, sich zu ermahnen. Da entsteht Zuspruch der Liebe. Das geht gar nicht anders. Das kannst du nicht immer aufhalten. Aber organisieren kann man das nicht. Wir haben früher so einen Satz gehabt als Jugendliche, lass uns noch ein bisschen Gemeinschaft machen. Das funktioniert nicht. Wir können es nicht organisieren. Wir können nur die Haltung vor Gott einnehmen, die er will. Und dann geschieht sie. Dann wirkt der Heilige Geist. Anders wird es nichts. Und es steht ja als nächstes in Philipper 2,1, Herzlichkeit und Erbarmen. Wisst ihr, als der Herr Jesus einmal nach Nein kam, ihr kennt das vielleicht aus Lukas 7, da ist ja so ein Trauerzug, da bringt eine Witwe und in der damaligen Zeit Witwe sein ohne Sozialversicherung, das war übel und sie bringt ihren einzigen Sohn zu Grabe. Und dann steht dort über unseren Herrn Jesus, da steht dann dieses Wort für Erbarmen. Und als er sie sah, erbarmte er sich über sie und sagte zu ihr, weine nicht. Was sagen wir zu unseren Geschwistern? Laufen wir ihnen weg? Haben wir nur Korrekturvorschläge für sie? Oder sagen wir ihnen mal so ein gutes Wort, wenn sie in Not sind? Nehmen wir sie mal in den Arm und drücken sie. Was brauchen die dann? Und wisst ihr, wir sind viel zu viele Leute, als dass wir eine Chance hätten mathematisch, dass wir hier mal drei Sonntage erleben und keiner ist in Not. Diese Welt ist voll Not. Und wer gläubig ist, der hat nochmal extra Not durch seine Anfechtungen. Wisst ihr, dieses Herzlichkeit und Erbarmen, das ist, im Griechischen ist das nicht nur, dass man nett zueinander ist, sondern das sind auch Worte für die Eingeweide. Und als geschrieben steht, dass der Vater vom verlorenen Sohn seinen Sohn sieht von weitem kommen in seinem Dreck, wie er von diesen damals unreinen Tieren im Judentum, von den Schweinen kommt und nichts zu essen hatte und gerne mit denen mitgegessen hätte, ihren Fraß. als der kommt, so erniedrigt, da steht, da es jammerte ihn. Da steht das verwandte Wort, das heißt, im Drehten, das wissen eigentlich nur Frauen, wenn sie mal ihre Kinder beerdigt haben. Da steht eigentlich, ihm drehte sich das, die Innereien, die Gebärmutter um. Was sehen wir, wenn wir unsere Geschwister oder wenn wir Ungläubige sehen? Geht uns das nahe, wenn es ihnen schlecht geht? Oder denken wir, naja, gut, dass ich nicht so einer bin wie der. Ich bin ja schon gläubig und ich bin ja auch schon weiter im Glauben. Wie weit sind wir denn wirklich im Glauben? Wisst ihr, es gibt so ein paar Begriffe, da haben wir letztes Mal mit den Brüdern drüber gesprochen, die mag ich nicht, das sind so Kampfbegriffe. Und es gibt so einen Begriff, dann werde ich immer hellhörig, wenn jemand sagt, ich bin schon gereift. Ist das wirklich so? Was ist eigentlich Reife? Ich denke, Reife fängt an, wenn man das hier hat. Wenn man wirklich Erbarmen hat mit seinen Geschwistern. Und nicht nur sauer ist oder auf sie herabsieht. Wir kapieren das ja immer noch nicht, was ich schon alles kapiert habe. Zu dem Aussätzigen sagt Jesus, er erbarmte sich über ihn, berichtet uns Markus, und dann steht da, ich will, sei gereinigt. Es ist eine Frage des Willens, ob du das willst. Wenn du nicht willst, dann bleibst du auf deinem Punkt stehen, wo du geistlich bist. Aber wenn du das willst, dann haben wir durch den Heiligen Geist, der Geist des Glaubens ist, die Kraft, alles zu verwirklichen, was hier steht. Die Frage ist nur, willst du das eigentlich? Willst du so deinen Geschwistern begegnen? Als nächstes sagt er, wenn ihr das jetzt habt, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Das ist also das Denken in dieselbe Richtung lenken. Und wisst ihr, das kommt nochmal vor, dieses Wort. Zum Beispiel in Matthäus 16, wo der Jesus den Jüngern sagt, dass er gekommen ist und jetzt genau diesen Weg einschlägt nach Jerusalem, um dort umgebracht zu werden, gekreuzigt zu werden und am dritten Tag wieder aufzuerstehen. Das heißt, das Opfer für unsere Sünden zu bringen. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Das ist eigentlich das ganze Evangelium, dass der Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten durch seinen Tod. Und dann sagt der Petrus zu ihm, das widerfahre dir doch nicht, schone doch deiner selbst. Es soll doch bloß nicht passieren, dass du sterben musst. Er wird ihn ja so gern behalten. Auch der Petrus hat es doch kapiert. Er will den Herrn Jesus am Leben erhalten, oder? Er meint es doch gut mit ihm. Und Jesus sagt zu ihm, geh weg hinter mich, Satan. Du willst nicht, was Gott will. Du denkst nämlich menschlich. Du hast das Denken, das Sinnen eines Menschen und nicht das, was Gott will. Wir müssen anfangen, jeder von uns persönlich, nur eine Sache als Ziel zu haben, nur um eine Sache uns zu drehen, das Opfer Jesu. Das macht das ganze geistliche Leben aus. Das haben wir mal gesehen, dass der Heilige Geist am Ende nur ein Ziel hat in unserem Leben. Wenn wir im Geist wandeln, wird er immer eine Sache betonen. Jesus, der am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Jesus, der uns errettet hat, mit dem wir mit auferstanden sind zu einem neuen Leben. Der uns die lebendige Hoffnung gegeben hat, dass wir im Himmel ankommen. Könnt ihr euch erinnern an Titus eben? Beim Zentrum bleiben. Das wäre mal die Ermahnung. Da unser Sinnen drauf zu denken. Und nicht andere Dinge daneben zu haben. Ja, das ist ganz gut, Jesus allein, aber wir wollen das auch noch haben. Die Galater wollten zum Beispiel das Gesetz haben. Die anderen sagten, ja, Jesus ist gut, aber rede nicht mehr so viel vom Kreuz. Die Leute wollen ja was anderes hören. Aber Gott hat ihnen nichts anderes zu sagen. Und auch uns nicht. Da sollten wir unser Sinnen drauf denken, lenken. Und dann sagt er, ihr sollt die gleiche Liebe haben. Ihr sollt diese eine Liebe haben, über die wir eben gesprochen haben. Und lasst uns mal das hohe Lied der Liebe aufschlagen, 1. Korinther 13. Also das neutestamentliche hohe Lied der Liebe. Wo es um unser Miteinander hier geht, nicht um das Miteinander in der Ehe. Das ist auch toll und da lernen wir auch, wie der Jesus die Gemeinde liebt. Aber wir wollen 1. Korinther 13 aufschlagen und ein paar Verse lesen. 1. Korinther 13 von 4 bis 7. Und da steht nämlich 1. Korinther 13 ab 4. Die Liebe ist langmütig, haben wir eben drüber gesprochen. Und gütig. Die Liebe meint es gut mit dir. Und mit deinem Gegenüber, den du triffst in der Gemeinde. Sie meint es wirklich gut. Die Liebe beneidet nicht. Oh, dieser Neid. Warum hat der andere diese Begabung in der Gemeinde und ich nicht? Warum hat er diesen Posten und ich kriege ihn nicht? Ich könnte das viel besser machen als er. Und dann kriege ich ihn nicht und dann komme ich aus diesem Neid heraus und gehe zu mir und weißt du was? Du musst das anders machen. Das ist nicht gut, wie du das machst. Du musst es anders machen. Dein Gegenüber, dein Bruder, deine Schwester, die ringt vielleicht jeden Tag im Gebet, wie sie es machen sollen. Und du nicht. Glaubst du, Gott offenbart es dir? Das kommt aus unserem Neid heraus. Ich habe meine Predigt gehört von einem lieben Bruder, der hat über den Neid gesprochen, hat ein ziemlich unorthodoxes Beispiel benutzt, um uns die Ekelhaftigkeit des Neides zu erklären. Er sagt, stellt euch mal vor, ihr habt am Arm eine große Wunde und die eitert. Neid bedeutet, ich beiße da aus Herzenslust rein. So ekelhaft ist es. Wir beneiden die Geschwister um uns herum, weil sie was haben, was wir nicht haben, weil sie einen Posten haben, den wir nicht haben, greifen wir ein fremdes Amt ein, anstatt zu beten, dass der Herr ihnen das zeigt, der das viel besser machen kann, muss ich selber machen. Aber die Liebe beneidet nicht. Und die Liebe prahlt nicht. Oh, wir haben so eine große Gemeinde und so tolle Sachen haben wir da und ach super, und außerdem, meinem Job ist sowieso richtig alles gut gerade und ihr wisst, womit man allen prahlen kann. Was man so alles erzählen kann, was so alles super läuft bei mir. Aber die Liebe tut es nicht. Viele Dinge von dem sieht sie gar nicht. Die Liebe wird nicht gucken und sagen, oh, guck mal, wir sind 40 in der Gemeinde und die im Nachbarort, die sind ja nur 30, die sind ja viel weniger gesegnet als wir. Da achtet sie gar nicht drauf. Und sie bläht sich nicht auf. Es kommt, wäre jetzt eigentlich später dran, aber ich habe mal so ein paar Sachen aufgelistet, worin man sich aufblähen kann. Ihr kennt das aus dem, in 1. Korinther 8,1 steht es, Wissen bläht auf. Aber Liebe baut auf. Sie, wenn ich viel weiß, habe ich viel schneller den Eindruck, habe ich einen ganz anderen Kampf. Also überlegt euch, ob ihr viel wissen wollt, auch theologisch. Dann habe ich einen ganz anderen Kampf. Und ich denke immer, ich weiß es auch besser als der andere. Ich weiß nicht nur viel, ich weiß es auch noch besser als er. Und dann muss ich ja alles machen in der Gemeinde, weil ich ja so viel weiß. Aber die Bibel sagt, das bläht auf. Da hast du einen ganz anderen Kampf um die Demut. Und die Liebe baut auf. Das ist zum Beispiel so, das ist... Ich habe den schon oft gesagt, 1. Korinther 4, Vers 6, nicht über das, im Denken über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Wenn dann die Sonderlehren kommen, die nicht geschrieben stehen, wo du nicht eindeutig den Nachweis hier hast, am besten in den Apostelbriefen oder in der Reden Jesu, die er genau an die Jünger gerichtet hat, dann haben wir die tolle Sonderlehre, die haben die anderen noch gar nicht begriffen, die können nicht mal richtig ihre Bibel lesen, aber wir wissen das schon, wir haben es kapiert. Eigentlich nur über das Geschriebene hinausgegangen, das, was wir nicht tun sollen. Nicht auf dem Grund der Schrift geblieben. Wir haben bessere Ideen als das, was steht. Wir wissen es ja besser als Gott. Gott sagt, die Verkündigung und das Zeugnis ist das Mittel der Evangelisation. Wir haben bessere Ideen heute. Heute gibt es einen Begriff, nennt man Kontextualisierung. Das heißt, du musst deine Botschaft auf die Leute zuschneiden, die du vor dir hast. Aber Gott tut es nicht. Als Paulus auf dem Areopag war, bei diesen Philosophen in Athen, da erzählt er denen von der Auferstehung der Toten. Taktisch gesehen das Ungünstigste, was du machen kannst. Die brechen dem noch die Verkündigung ab, diese Predigt, seine Rede. Weil die da nicht mehr weiterhören wollen. Er kommt nicht mal dazu, vom Herrn Jesus zu reden. Die brechen denen das ab. Und dann kommen doch ein paar mit. Nix Kontextualisierung. Wir sagen ihnen die Wahrheit, wie es Gott uns aufträgt. Die ganze Wahrheit. Wir schneiden da nicht rum oder verändern sie. Stell mir das so vor, ich verkaufe den Leuten eine Küche, dann rede ich nur über den Komfort des Griffes von der einen Tür. Aber ich weiß nicht, wie ihr Küchen einkauft, aber ich will, dass das Ding backen und kochen kann und Wasser läuft. Und wenn es nett ist, dann habe ich noch eine Spülmaschine dabei. Beim Verkaufen kann man das vielleicht machen, da kenne ich mich nicht so aus, mich nerven die Verkäufer immer. Aber geistlich geht das nicht, wir sind keine Verkäufer. Wir sagen ihnen die Wahrheit und wir sagen auch uns untereinander die Wahrheit. Kommen wir mal zurück zu unserem Hohen Lied der Liebe in Vers 5. Die Liebe ist nicht unanständig. Es ist ein Wort, das ist verschwunden aus unserem Wortschatz. Anstand. Wir wissen nicht mehr, was anständig ist. Die Anstand wäre, wenn ich jetzt in unserer Gesangsgruppe, die wir den allgemeinen Gesang machen, ich hätte eine Idee, es liegt mir auf dem Herzen, da jemanden mal anzusprechen, dass man mitmacht. Das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde zur Gemeindeleitung gehen und sage, was hält ihr denn davon? Das wäre Anstand. Anstand einfach eigenmächtig immer zu handeln. Sind wir ehrlich, das ist doch ein Problem. Man redet nicht miteinander. Ich kann nicht einfach eine Gruppe aufmachen in der Gemeinde und mit den Verantwortlichen nicht darüber sprechen vorher. Denen das wenigstens ankündigen. Und es ist anstandslos. Die Liebe ist es aber nicht. Die Liebe geht hin und spricht drüber. Sie sucht nicht das Ihre. Das wäre ein weiterer Vers zu unserem Abschnitt. An jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Luther übersetzt auf das, was dem Anderen dient, was ihm weiterhilft. Diese Liebe geht nicht in die Gemeinde und denkt, so, ich predige, ich suche mir jetzt aus, was ich denen predige, die anderen müssen das halt aushalten und ich predige ihnen jetzt mein Lieblingsthema, was ich gerade wichtig finde. Ich habe gerade andere Probleme geistlich, würde ich lieber darüber reden, da bin ich besser drin im Thema. Aber ich habe halt diesen Auftrag, kann ich mir nicht aussuchen. Ich ärgere die Leute nicht mit dem, was ich gerne hätte. Sondern als Diener frage ich den Herrn, und wir sind das alle, wir sind alle Diener. Wir sind alle Knechte unseres Herrn Jesus Christus. Wir gehen nach Hause ins Gebet und sagen, Herr, was soll ich den anderen sagen? Bitte gib mir offene Augen, bitte gib mir Weisheit. Wie kann ich sie ermahnen? Wie kann ich sie ermutigen? Wie kann ich mit dem, den ich gleich am Kaffeetisch sitze, ein Wort sagen, das ihm irgendwie weiterhilft? Oder die Nerven zu behalten, ein offenes Ohr zu bewahren. Das kann auch schon weiterhelfen. Aber das sucht die Liebe. Sie lässt sich nicht erbittern. Das heißt, sie lässt sich nicht dauernd ärgern und platzt heraus. Die Liebe explodiert nicht. Das ist mir einmal passiert, das ist schon peinlich, aber wir saßen mit den Brüdern hier zusammen und haben dann über eine Sache theologisch eine Auseinandersetzung geführt und dann hatte jemand halt eine andere Sicht als ich und dann sagt der Bruder, der hat mich nicht mal angeguckt, der Bruder, er sagt einfach in die Runde, er denkt, wenn man das so sieht, dann will man dem Herrn Jesus ja eigentlich gar nicht gehorsam sein. Aus einer Sicht ist das auch völlig verständlich, was er da sagt. Und ich saß da und sag, nee, der Bruder wollte nämlich gerade, der andere, der leidet, abbrechen. Ich sag, nee, ich habe das Recht, mich zu verteidigen. Oh, warum? Du hast doch schon alles gesagt. Warum ärgert mich das, was der andere da wieder sagt? Muss es doch gar nicht. Ich muss doch nicht explodieren. Kann doch einfach Ruhe bewahren. Sie lässt sich nicht erbittern. Und sie rechnet das Böse nicht zu. Wisst ihr, das ist auch so ein menschliches Problem. Man versöhnt sich, aber dann lauern wir drauf, dass er mir wieder was Böses tut, oder? Wir erwarten das schon, wir rechnen damit. Der hat mich schon 10 Jahre geärgert in der Gemeinde, der wird wiederkommen. Und ich warte schon, das wird sowieso passieren, ich habe da keine Hoffnung mehr. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu, die vergibt das, sie hat die Hoffnung, bis es besser wird. Und sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Und wir wissen, die Wahrheit ist nicht ein Tatbestand, sondern eine Person. Und sie freut sich daran, wenn jemand in dieser Person wandelt, dann freut sie sich darüber. Dann sieht sie, da macht jemand einen kleinen Schritt geistlich weiter und dann freut sie sich darüber. Und wer dann einen Rückschritt macht, dann ist er nicht sauer, dann ist sie traurig, geht ins Kämmerlein. Sie freut sich an der Wahrheit, dann kommt der Vers 7, sie erträgt alles, jede Unannehmlichkeit. Sie glaubt alles, sie glaubt nicht alles, was man ihr erzählt, sondern sie glaubt alles, was hier drin geschrieben steht. Und zwar so, dass es Realität wird. Das ist doch das Problem unserer Tage. Der Jesus sagt, als er das Beispiel erzählt von dem ungerechten Richter, am Schluss sagt er, meint ihr, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird er auch den Glauben finden? Dass man von Gott alles erwartet? Dass man von Gott erwartet, dass alles, was hier geschrieben steht, in Befehlsform, in der Lehre der Apostel, also nicht im mosaischen Gesetz, sondern hier in den Lehrbriefen zum Beispiel, dass das alles, was hier steht, auch unser Text hier über die Liebe, unser Text über das Miteinander, Philipper 2, dass das alles Realität wird in meinem Wandel. Glaubst du das noch? Also nicht alles morgen schon, aber dass du darin wachsen kannst, dass Gott eines nach dem anderen bei dir Realität werden lässt. Glaubst du das noch? Und sie erduldet alles, auch wenn der Druck kommt, dann haut sie nicht ab. Es gibt diesen großen Mann Gottes in der Bibel, dieser Elia. Mann, was ist das für ein Mut? Der muss sich gegen eigentlich ein ganzes Volk auflehnen. In einen etablierten Baalskult, der super organisiert war, sicher. Die haben das alle geglaubt. Und er geht zum König und sagt, wir treffen uns auf dem Berg und dann gucken wir mal, wer Gott ist. Und Gott bestätigt das sogar. Das Feuer, das vom Himmel fällt, frisst nicht nur das Brandopfer, das Holz, das frisst die Steine auf, das Wasser im Graben drumherum und alle fallen auf ihr Angesicht und sagen, der Herr ist Gott. Und dann gibt's wieder Regen, dass er erbetet wieder danach. Und dann hört er von diesem Hofbeamten, von dem Obadja, der zu ihm gehalten hat, du, die Königin, die ist jetzt stinkend sauer auf dich, die will dich jetzt töten lassen. Die hat ihre Häscher geschickt. Und dann haut er ab. Warum haut er ab, fragst du dich. Aber lass uns nicht hochmütig sein. Das ist vollkommen menschlich. Aber wir dürfen durch den Glauben in so einer Stelle erdulden. Standhaft bleiben, aushalten. Ich bleibe an meinem Posten, auch wenn Menschen über mein Haupt gehen. Dafür haben wir eine Zusage. Er will das alles tun. Und dann in Philipper 2, da geht es dann noch weiter. Er sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Müssen wir dieses strategische Vorgehen, wenn man einen bestimmten Posten will, dann sage ich nur bestimmte Dinge, damit mir keiner böse ist. Man kommt nicht in die Gemeinde, um Karriere zu machen, aufzusteigen. Oder wisst ihr, man kommt auch nicht in die Gemeinde um Thema Dienst und dann suche ich mir das aus, was mich interessiert. Wisst ihr, Gott hat für jeden von uns einen Platz am Leib Christi bestimmt. Er hat uns Gaben gegeben, damit wir genau an diesem Platz dienen können. Aber es interessiert uns gar nicht. Wir haben unseren eigenen Plan in der Gemeinde. Wir haben unsere eigenen Interessen, die wir verfolgen und das, was wir gerne hätten. Und dann schalten wir die anderen auch, wenn es nötig ist, schalten wir sie aus. Aber er sagt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wenn man wissen will, was Demut ist, dann müssen wir das machen, was uns Gott durch Paulus mehrfach sagt. Werdet Nachahmer des Paulus. Guckt an, wie er das gemacht hat und dann macht's auch so. Sein ganzer Dienst ist von Demut geprägt. Er hat nicht seinen Vorteil gesucht, seine Anerkennung, seine, heute sagt man das in der Wissenschaft, seine Reputation. Der hat in aller Einfältigkeit das Kreuz gepredigt und hat da Stress dafür bekommen. Da war mal ein Mann, den hat Gott gerettet und das war ein furchtbarer Alkoholiker und jetzt kommt er in die Gemeinde und dann steht da so ein junger Mann auf, der war gar nicht gläubig, kam dann zu Besuch und hat sich mal vorgenommen, den werde ich jetzt mal reizen, mal gucken, wie lange der aushält. Und ärgert ihn und reizt ihn an allen Ecken und Kanten und irgendwann sagt dieser Bruder so, es reicht jetzt, so wie du dich benimmst, benimmt man sich hier nicht, die Tür ist da. Aber du sollst doch demütig sein und alles aushalten. Sag er, ja, demütig bin ich ihm gegenüber, aber nicht dir. Demut ist man immer Gott gegenüber. Denn da müssen wir eine Entscheidung fällen. Demütigen wir uns vor den Menschen, damit wir ihnen gefallen, oder demütigen wir uns Gott? Beides geht nicht. Es geht nur einher. Das wird nicht laufen bei Gott. Das Problem ist oft, wenn das nicht funktioniert, wenn wir selbstsüchtig sind, ehrgeizig sind, wenn wir nicht in Demut leben. Oft ist das Problem einfach, dass man seinem Herzen nicht aufräumt. Dass man nicht ganz mit der Sünde bricht, damit dass man seine Lauheiten aufrechterhält. Ja, ist nicht so ganz geistlich, aber ich darf ja alles tun. Der Gläubige fragt doch nicht mehr, wenn er so ein Opfer, so ein gewaltiges Opfer am Kreuz sieht, dass der Jesus für uns alles bezahlt hat und sein ganzes Leben hingegeben hat, bis in den Tod. Und dann bekehre ich mich und lese, mir ist alles erlaubt bei Paulus und jetzt gehe ich hin und gucke, was kann ich noch alles machen. Brüder sagen ja manchmal, sie finden so, das sind immer die zwei Lager im Reich Gottes und die zwei Lager. Ich finde auch zwei Lager. Das hat was mit meiner Geschichte zu tun, wo ich herkomme. Ich sehe immer, es gibt zwei Lager bei den Gläubigen, zwei Extreme. Die einen fragen sie, was alles nicht mehr geht als Gläubiger, die anderen fragen, was kann ich denn noch alles mitnehmen? Was kann ich noch alles tun? Und wir fragen nicht mehr, was er will, dass wir tun sollen. Das interessiert uns nicht mehr. Hier kommt jetzt die Stelle, ach, dieses höher achten als sich selbst, das heißt, ich achte ihn als vorzüglicher. Ich denke, er ist für die Gemeinde wichtiger, nicht ich. Und da kann ich auch zurücktreten und sagen, okay, dann mache ich es halt nicht. Ich muss nicht überall mitmischen. Ich meine, ich muss natürlich gehorsam sein und meine Verantwortung übernehmen und hau nicht einfach ab, weil es mir gerade nicht mehr passt oder weil ich niedergeschlagen bin. Aber ich zwänge mich nicht immer in den Vordergrund. Und ich suche das, was dem anderen hilft. Ihm suche ich zu erbauen, nicht mich. Und ich vertraue Gott, dass ich durchs Bibellesen erbaut werde und dass meine Geschwister das dann auch tun. Aber ich fange an, Teil der Lösung zu sein. Und dann gibt er uns die Begründung. Denn ihr sollt so gesinnt sein, das ist übrigens dasselbe Wort wie in Vers 2, dieses eines Sinnes sein, einmütig auf das eine bedacht sein. Worauf war der Herr Jesus bedacht, als er auf die Welt gekommen ist? Dass er hier gelebt hat. Worauf war er bedacht? Wer traut sich's zu sagen? Um dahin zu gehen. Er ist gekommen, um die Sünder zu retten. Und wenn wir gesinnt sein wollen, wie er gesinnt ist, dann sehen wir nur noch das. Dann sehen wir nur noch den Sünderheiland, der mich gerettet hat und der mich hier durchträgt. Und wir sehen ja, was für einen Preis ihn das gekostet hat. Es steht ja, als er der Gestalt Gottes war, der völlig wesensgleich mit Gott dem Vater war, weil er sein Sohn ist. Ich sage immer, mein Sohn ist Mensch, weil ich Mensch bin. Und Jesus ist Gott, weil sein Vater Gott ist. Und der sich nicht daran geklammert hat, auch meine Stellung, das ist ja gar nicht mein Niveau da auf der Erde mit diesen dreckigen Sündern zu sein. Er gibt es her. Er nimmt sich dieser Leute an. Er hat sich Israel angenommen, dem widerspenstigsten Volk auf der Welt. Das habe ich mir nicht ausgesagt, das sagt Gott. Den hat er sich angenommen. Jetzt hat er sie pausiert. Die werden wieder wichtig. Aber jetzt nimmt er sich uns an. Und wir sind doch oft so wie sie. Wir fragen nicht, was Gott will. Wir wissen es besser. Wir streiten uns, wir ärgern uns, wir machen Intrigen. Diese ganze Geschichte. Aber der Jesus war sich nicht zu schade, um hier zu uns zu kommen, menschlichen Körper anzunehmen, um das wieder heile zu machen, was Adam kaputt gemacht hat. Denn der Tod ist von Adam her zu uns allen gekommen. Er hat das Leben verwirkt damals, als er Gott ungehorsam war. Er wollte selbst gerne der Schlaumeier sein und unabhängig von Gott sein. Das ist der Anfang der Emanzipation. Der Mensch sagt, ich kann es auch ohne Gott schaffen. Ich muss ihm nicht gehorchen. Ich weiß es auch gut. Ich kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Ich weiß es selbst doch besser als er. Und deswegen musste der Jesus ein Mensch werden, einen Körper annehmen mit Blut, dass er das wieder bezahlen kann, dass er das in Ordnung bringen kann. Kein Mensch konnte das machen. Wisst ihr, wenn wir einen Menschen hätten, einen echten Menschen Jesus, der nicht Gott ist gleichzeitig, dann hätte er genau einen retten können. Hat er vielleicht seine Mutter Maria gerettet oder vielleicht seinen Johannes, seinen lieben Jünger da oder so. Aber wir würden heute hier nicht sitzen. Und deshalb musste der Sohn Gottes ist, der in der gleichen Gestalt ist wie der Vater, der genauso Gott ist, der muss seinen menschlichen Körper annehmen mit Blut, dass er das geben kann, dass er das Leben für jeden Menschen zurückbringen kann. Sehe, wenn man das sieht, was er da aufgegeben hat, hier steht wieder dieses, er erniedrigte sich. Das ist eigentlich das, was wir im Vers 3 gelesen haben. Das ist eigentlich dasselbe Wort. Da steht eigentlich, er demütigte sich. Er hat die Demut gelebt. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wisst ihr, wenn wir auf uns sehen oder auf die Geschwister oder auf die Leute zu Hause, die nicht gläubig sind oder auf unsere Arbeitskollegen, wir werden so wie die, die wir uns angucken. Aber wenn wir auf den Herrn Jesus sehen, wenn wir ihn zum Ein und Alles machen, unser Leben, dann wird er uns verändern, dass wir werden wie er. Und das werden wir hier merken. Und wisst ihr, was dann noch passieren wird? Dann werden das die anderen auch merken, die noch nicht gläubig sind. Dann können wir ihnen glaubwürdig Zeugnis geben. Du kannst Jesus sagt ja einmal, dass die Ungläubigen wie Wölfe sind für uns Schafe. Wenn die Wölfe sehen, dass wir unsere Wolfsnatur wieder aufleben lassen. Die Römer hatten ja dieses Sprichwort, ein Mensch ist des anderen Wolf. Der macht ihn fertig, der greift ihn in jeder Ecke an, der zeigt mit dem Finger auf ihn, der macht ihn nieder, der guckt, dass er ja nicht Erfolg hat und weiterkommt. Wenn die das bei uns sehen, und wisst ihr, Wölfe riechen andere Wölfe, denen können wir nichts vorspielen. Warum sollten die sich bekehren? Sehen nicht, dass Gott mit uns weiterkommt. Also warum ist das überhaupt glaubwürdig? Vielleicht habe ich das hier mal erzählt. Ich habe einen Regisseur im Unterricht gehabt im Studium. Dem haben wir so einzelne Stücke da aus Opern uns angeguckt. Und dann hat er uns geholfen, diese Rolle ein bisschen zu finden. Hat uns Fragen gestellt, haben wir daran gearbeitet und so weiter. Und irgendwann hatte ich aus dem Oratorium über den Propheten Elia, hatte ich was mitgebracht. Das mag er auch, das macht er ganz gerne. Da habe ich das gesungen und irgendwann sagt er zu mir, weil der Komponist dem Elia die Worte in den Mund legt, an unserer Stelle eben, da wo Obadja ihm sagt, die Königin will dich umbringen, da legt er ihm die Worte im Mund, sie wollen sich nicht bekehren. Und ich habe mir da nicht so drüber Gedanken gemacht, über den Satz. Sollte man als Berufssänger eigentlich machen, über jeden Satz sich Gedanken machen? Hat das so gemacht, wie andere das auch singen, also volle Pulle prophetisch, sie wollen sich nicht bekehren. Und dann sagt er zu mir, Matthias, brüllen Sie das doch nicht so. Wenn Sie nicht glauben, dass wir uns bekehren können, warum sollten wir das glauben? Wir müssen glaubwürdig sein für die anderen. Wir können die nicht evangelisieren, wenn wir nicht glaubwürdig sind. Das ist wichtig. Also lasst uns heute damit anfangen, dass wir das leben. Dass wir ihn im Blick haben, nicht unsere Sachen.